Cosmic Latte, Kaffeehausgespräche über Astronomie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cosmic Latte. Wieder mit mir der Eva und heute wieder dabei der Peter. Hallo Peter.
Ja, hallo Eva.
Nachdem der Peter da ist, wissen wir schon, es gibt wieder ein Science-Fiction-Special. Und auf das freue ich mich ganz besonders heute. Bevor wir aber losstarten, also wir haben wieder ganz viele Filme im Gepäck, die wir besprechen werden, haben wir tatsächlich noch eine Nachbesprechung zu machen. Also wenn die Folge rauskommt, ist es zwar schon ein bisschen her, aber wir hatten ja einen gemeinsamen Kinobesuch mit Hörerinnen. Da haben wir uns ja Furiosa angesehen. Und nachdem wir ja das letzte Mal ja auch über Mad Max gesprochen haben, glaube ich, müssen wir dann noch ein bisschen einen Nachbericht machen.
Tja, was sagen wir zu dem Film? Ich kann nicht viel dazu sagen, ich bin schon befangen, ich war jetzt schon zweimal drinnen. Ich finde den großartig, ich schaue mir den garantiert nochmal an und ich mache da keine Werbung für irgendein Filmstudio. Ich finde den Film einfach super. Wer sich an dem letzten Mad Max erfreut hat, könnte den auch großartig finden. Nur als kleine Spoiler-Vorwarnung, er ist teilweise ganz anders als der letzte.
Und da muss ich jetzt gleich eingrätschen und sagen, das hilft dem Film, weil, wie wir das letzte Mal ja besprochen haben, war ja ich nicht so ein Fan von Fury Road. Also ich habe dann Feedback bekommen auch zu dem, was wir das letzte Mal besprochen haben, über die Fury Road und Mad Max. Und zwar gibt es ja durchaus so Filmanalysen, die eher meinen, dass ja Mad Max sogar diese toxische Männlichkeit sogar behandelt. Und eigentlich kann man es aus einer ganz anderen Perspektive sehen, als wie ich es gesehen habe. Also ich habe mir das angesehen und ich bin nicht ganz der Meinung. Aber ich muss zugeben, dass jetzt Furiosa hat mir das gegeben, was mir, glaube ich, bei Fury Road gefehlt hat, um den Film vielleicht besser zu finden, sagen wir es mal so. Also für alle, die es nicht wissen, er liefert eben den Kontext eigentlich, es ist die Prequel-Story, also es erzählt quasi, wie Furiosa zu Furiosa wird und das finde ich ganz cool. Also ich habe diesen Kontext einfach gebraucht, diese ganzen Hintergrundgeschichten und es ist jetzt eben nicht nur einfach dieses Action-Ding, sondern es ist auch eine Handlung dabei. Und was ich sehr interessant fand, war ja, dass am Anfang sieht man ja auch dieses grüne Land oder weiß nicht, gelobte Land unter Anführungszeichen, ja, das sie ja im ersten Teil ja sucht. Und das ist ja ein ganz, also eigentlich ein Gegenentwurf zu dieser Welt oder diesem Land, das wir ja eigentlich kennen, weil das ja alles eher so friedlich ist und da sieht man auch Frauen, also da gibt es sogar sehr viele Frauen. Und ich fand es interessant, weil da auch so Photovoltaik und so Windräder da halt auch irgendwie offensichtlich Strom produzieren. Und das fand ich wirklich als Gegensatz zu diesen Benzinbrüdern, die ja dann, obwohl ja Apokalypse und alles ja noch immer da mit ihren schweren Maschinen da herumfahren. Ja. Florian hatte übrigens die Idee, man sollte doch machen Mad Max, eine Solaranlagen-Edition, wo sie halt mit Solarautos fahren.
Na, ich weiß nicht, ich glaube, da weinen dann die Sounddesigner.
Das habe ich auch gesagt, aber es war halt wegen am Sound.
Es klingt halt schon ziemlich arg, wenn die mit den Autos da rumbrummen in dem Film. Was mir auch aufgefallen ist, der ist ja jetzt, weil er im Nachhinein gedreht wurde, das Prequel zu Fury Road. Aber man kann sich die eigentlich wirklich in der Reihenfolge anschauen. Man kann sich zuerst Furiosa anschauen und danach Fury Road.
Ich fände es sogar besser.
Funktioniert total, weil es ist kein Add-on, finde ich. Er erzählt da die Lebensgeschichte von der Frau. Und dann passieren in Fury Road im Ablauf von 2 Tagen andere Dinge, die ich jetzt nicht erzählen kann, die einfach nur großartig sind. Ja, ich bin ein Fanboy, was den Film angeht. Ich gebe es zu.
Ich hatte auch direkt nach dem Kino eigentlich Lust, mir Fury Road nochmal anzuschauen, weil ich da gerade wirklich so drinnen war dann auch. Und das, glaube ich, heißt schon sehr viel. Also kann man sich gerne mal bei einer langen Sommernacht vielleicht ansehen und am besten dann eben gleich beide Filme. Aber lassen wir die Apokalypse mal hinter uns, zumindest die, die es in Mad Max gegeben hat. Wir haben das letzte Mal eben über Apokalypse in der Science Fiction gesprochen, quasi wie das Ende der Welt herbeigeführt werden könnte oder wie das zumindest in der Science Fiction oft dargestellt wird. Da gibt es ja sehr viele unterschiedliche Zugänge. Einer davon war ja Aliens, also Alien Invasion. Da haben wir ja schon ein bisschen drüber gesprochen und über das wollen wir heute noch ein bisschen intensiver sprechen. Und zwar wollen wir uns anschauen, wie denn so der Erstkontakt in den Science Fiction Filmen behandelt wird. Also wie läuft das ab, wenn Menschen auf Aliens treffen oder umgekehrt Aliens auf Menschen treffen? Und ich glaube, das ist ja eine Frage, die uns Menschen ja auch schon sehr lange begleitet. Also ich glaube, das ist schon sehr früh auch entstanden, dass wir in den Himmel geschaut haben, dass wir dann irgendwann einmal zu der Frage gekommen sind, sind wir alleine im Universum? Gibt es da noch jemanden? Und es gibt ja auch in echt ja viele Bemühungen, um das herauszufinden, eine Antwort auf die Frage zu finden. In der Science Fiction haben sie schon sehr bald eine Antwort gefunden, die eindeutig lautet, nein, wir sind nicht alleine. Ja, da gibt es sehr viele Arten, wie man diesen Erstkontakt darstellen kann oder auch nicht und sehr viele unterschiedliche Zugänge. Ja, und das wollen wir uns heute mal genauer ansehen und schauen, was es da für unterschiedliche Sachen gibt. Ja, Peter, hast du einen Lieblings-First-Contact oder Erstkontakt? Oder wollen wir uns das bis zum Schluss aufheben?
Nein, das können wir jetzt schon machen. Ich habe da jetzt über den Lieblings-Erstkontakt-Film habe ich jetzt schon tagelang nachgedacht, welcher das denn sein könnte. Und ich muss sagen, es ist Predator.
Okay, ja, liegt auf der Hand, ja.
Warum? Es ist gar nicht so sehr wegen dem Film. Ich meine, es ist ein cooler, typischer 80er-Jahre-Actionfilm mit Schwarzenegger. Aber er hat in der Mitte diese Szene, wo die zum ersten Mal dieses unsichtbare Alien da sehen im Dschungel. Und was passiert dann? Einer von denen schreit, Kontakt! Und dann schießen die circa 5 Minuten lang mit allen Maschinengewehren und Kanonen in den Dschungel hinein und versuchen, das Ding zu treffen. Ist das nicht eine schöne Erstkontaktszene, wie man guten Tag sagt, herzlich willkommen auf der Erde?
Und du fährst doch weiter ein bisschen auf dieser Mad Max-Schiene, oder? Langsam habe ich den Verdacht, du bist kein Freund vom Programmkino oder so, oder? Gar nicht gewusst, das ist so ein actionlastiger.
Nein, ich mag auch seriöse Filme, aber ich muss auch zugeben, da gibt es einen kleinen Insider-Witz. Ein Freund von mir hatte vor einigen Jahren aus dieser Kontakt-Szene in Predator einen 10-Stunden-Cut gemacht, wo die Kontakt schreien und dann lässt er die 10 Stunden lang in den Dschungel hineinschießen.
Okay.
Und dann hast du am Ende noch 15 Minuten lang rauchende Pistolen und rauchende Kanonen, wo Stille ist, wo sie darauf warten, dass sich irgendwas tut. Das Ding hat leider nur 2 Stunden auf YouTube überlebt, weil dann ist es gesperrt worden.
Oh.
Ja, war ein großartiger Film.
Predator, ich glaube, den kennen die meisten, oder? Ich glaube, der ist schon bekannt.
Der war oft genug im Fernsehen, glaube ich.
80er Jahre, eben, du hast schon gesagt, Arnold Schwarzenegger spielt da quasi, das ist ja so eine Militär-Special-Force-Einheit oder sowas, die ja da in den Dschungel abgeseilt werden. Ich fand das ja als Kind sehr, ich glaube, ich habe es als Jugendlicher gesehen, glaube ich jetzt, ich weiß nicht, das war ja damals nicht so, mit dem Jugendschutzgesetz, was Filme betrifft. Also, dass man ja das Alien so lange auch nicht sieht, war ja auch so das, was das so bedrohlich gemacht hat irgendwie.
Das war ja auch total originell, hat es ja vorher noch nie gegeben, außer in Alien und 1000 anderen Kopien, dass man das da auch schon gemacht hat. Aber ja, das war super. Ich meine, der Cameron hat es gemacht mit Aliens, dass er das Alien einfach vervielfacht hat und in ein Vietnamkriegsszenario geholt hat, weil diese Marines, das ist alles total vom Vietnamkrieg inspiriert gewesen. Und in Predator ist es ja noch ärger. Das ist jetzt wieder direkt im Dschungel drinnen und sie haben quasi ihren Vietnamkrieg gegen einen unsichtbaren Gegner, wie es ja damals auch war, weil die, wie hieß es nochmal, die Vietcong hatten ihre Tunnel und waren der unsichtbare Feind. Und so hat man halt das für das amerikanische Publikum sehr unterhaltsam aufbereitet und mit vielen Muskeln und Patronen und Explosionen und so wunderbaren One-Liners von Arnold. Gut, was ist dein Lieblings-Erstkontakt-Film?
Okay, der ist jetzt, glaube ich, ganz anders. Ich habe auch ziemlich lang nachgedacht, weil es gibt ja auch eben so viele Zugänge, weil du jetzt Predator angesprochen hast. Ja, das ist ja jetzt eben so, was man sich einen Erstkontakt vielleicht nicht vorstellt, weil der Predator ja schon eigentlich sehr lange ja zur Erde zu Besuch ist, weil das ja quasi so ein bisschen so sein Jagdrevier ist. Ja, und wir sind ja im Prinzip ja nur die Beute. Es ist ja nicht so wirklich auf einer Ebene, dass man sagt, okay, man hat da jetzt den Kontakt hergestellt, so wie wir uns das jetzt als zivilisierte und anführungszeichen Menschen vorstellen. Ja, offiziell First Contact Day ist ja der 5. April 2063. Und ich glaube, das ist also für das, wie man sich so einen klassischen Erstkontakt jetzt mit, in dem es in der Begriffsdefinition vielleicht auch vorhanden ist, ja, also erster Kontakt mit einer neuen Spezies oder so, finde ich, ist das ein sehr schöner Film, also Star Trek First Contact ist der Film, für alle, die es noch nicht erraten haben. Aber ich finde, man muss jetzt mal Star Trek einfach erwähnen. Und ich finde nämlich, er ist so schön optimistisch.
Mhm.
Und er hat halt diese Star Trek-Essenz halt auch, finde ich, voll in sich. Deswegen finde ich eigentlich ein sehr schöner Film, wenn es darum geht, um diesen Erstkontakt. Eigentlich hast du ja mehrere, weil es sind ja da die Borg ja am Anfang und dann hast du die Zeitreise. Also das sind also so Sachen, die halt mich total catchen. Also du hast mal Zeitreise, da bin ich schon mal dabei und Borg finde ich auch immer ziemlich cool. Und ich finde die Szene ja so schön. Bevor sie noch die Zeitreise machen, sind sie in diesem Zeitstrudel und sehen ja die Veränderung von der Enterprise. Mhm. Ja. Und ich glaube, der Data sagte dann irgendwie, Einwohner, weiß ich nicht, 6 Milliarden, alles Borg. Ja. Und so, wow, okay, sie haben die Vergangenheit geändert und dann eben Enterprise reist zurück. Und sie sind ja dann im einen Tag vor diesem Erstkontakt dann auf der Erde und es ist eben gerade der 3. Weltkrieg vorbei und das ist alles irgendwie so in diesem Wiederaufbau und der Cochrane arbeitet da ja gerade dann an diesem Warp-Antrieb oder der das ja dann eigentlich ja möglich macht. Und nur weil er ja fliegt, entdecken das dann die Vulkanier und finden uns würdig genug, ja, mit uns Kontakt aufzunehmen. Und ich mag dann eben diese, es geht dann darum, das zu schaffen. Und ich finde dann eben diese Szene so schön, wenn dann eben die Vulkanier landen und dieser erste Kontakt stattfindet.
Da haben wir ja jetzt eigentlich schon mit den 2 Filmen 2 Szenarien. Bei Star Trek hast du jetzt eine mehr oder weniger besiedelte Galaxis, die schon sehr weit entwickelt ist, die uns garantiert schon vorher beobachtet hat. und uns zu einem gewissen Zeitpunkt, wo sie der Meinung sind, jetzt sind wir würdig, dass wir an der größeren Gesellschaft der Galaxis teilnehmen dürfen, weil wir so weit domestiziert sind, dass wir keinen Schabernack anrichten und dass man uns da hineinlässt in diese galaktische Gemeinschaft. Und in Predator ist es eher das Gegenteil. Es ist so eher das, was bisher auf der Erde passiert ist, dass eine stärkere Zivilisation oder weiterentwickeltere Zivilisation, die mit einer unterlegenen Zivilisation Kontakt aufnimmt, diese normalerweise platt macht und ausrottet. Das haben wir jetzt auch, das ist kein Science-Fiction-Film, aber Apokalypse mit Mel Gibson. Mhm. Hast du ganz am Ende, ich weiß nicht, sind es spanische oder portugiesische Schiffe, die da ankommen, aber da kommen jedenfalls die Schiffe aus Europa an. Und uns ist klar, die Zivilisation wird es nicht mehr lang geben dort, weil die mit uns überfordert waren.
Ja, und wir wissen ja auch alle, wie dann die Geschichte ausgegangen ist den Eroberern. Ja, das stimmt schon, ja. Es ist halt auch so eine Frage, wie und ob überhaupt Kontakte aufgenommen wird. Predator und Star Trek sind ja komplett unterschiedliche Zugänge, ja. Also bei Predator findet ja jetzt eben so ein klassischer Kontakt ja nicht wirklich statt, weil eigentlich wir Menschen wissen ja nicht, dass ja der Predator schon total lange unter uns mehr oder weniger ist. Und das ist ja auch so ein bisschen was ein Thema oft in diesen oder in manchen Science-Fiction-Filmen ist es diese Unterwanderung, also wo es fast ein bisschen...
Sie sind schon da.
Ja, genau, sie sind schon da und wo es was Verschwörungstheoretisches hat und was ein ganz anderer Zugang ist und wo auch die Aliens dann viel fremder sind. Also sie sind dann auch ganz anders, weil eben Vulkanier sind doch eher so menschenähnlich und humanoid eigentlich, kann man fast sagen, obwohl das ja fast schon rassistisch ist, wenn man es humanoid nennt, oder? Und dann hast du eben so wie Predator, die ja komplett fremd sind, wo auch keine Kommunikation in dem Sinne stattfindet und die uns ja eigentlich unterwandern. Und das hat man auch schon recht früh eigentlich auch gehabt, in den 1950er Jahren, wenn du dich erinnerst, an so ganz alte Science-Fiction-Filme. Also wir hatten das letzte Mal auch schon ein bisschen über Bodysnatchers geredet, also die Körperfresser, im Deutschen ist es ja die Dämonischen, und die ja auch so feindliche Absicht haben, aber gar nicht so bewusst feindlich sind, oder?
Sind die Bodysnatcher bewusst feindlich? Nein, ich glaube, die wollen die Erde nur kolonisieren. Ist das feindlich?
Ja, das ist schon. Das frage ich mich jetzt für, nämlich auch, ja.
Für uns vielleicht, aber wir machen ja auf der Erde ja jetzt auch nichts anderes. Ja gut, es gibt auch bei uns viele Menschen, die das für feindlich halten gegenüber der Erde. Also ja, es ist schon feindlich, ja, was die da machen, weil sie dringen in deinen Lebensraum ein und wollen den zu ihrem machen.
Aber bei den Bodysnatchers, da sieht man ja die Aliens nicht wirklich, ja? Oder, oder auch bei, wenn du an das Ding denkst.
Das Ding sieht man das Alien auch nicht wirklich.
Weil es sich ja verwandelt, ja. Und da frage ich mich dann halt eben schon so, ja, ob die Aliens dann nicht zu sehen sind. Ist das halt auch eben so eine nicht sichtbare Bedrohung, aber andererseits, ja.
Naja, das ist ja dieses kulturelle, zeitgenössische Ding von damals. Es kommt ein unsichtbarer Feind ins Land, der uns infiltriert und uns konvertiert in irgendwelche Monster, die wir nicht sein wollen. Und das ist der Kalte Krieg, weil die große Angst vor den Kommunisten, die heimlich ihre Propaganda in den Vereinigten Staaten machen wollen und den Staat zerstören wollen, das sind die Aliens, die uns infiltrieren. Das hat da damals, glaube ich, ganz viel mit reingespielt, auch mit anderen Themen. Also die Angst vor der atomaren Vernichtung. Gibt es ja auch einige Filme, wie Krieg der Welten zum Beispiel. Das passiert zwar auf dem Radiospiel von
1938, meinst du?
Ja, dass das, wo da ein bisschen eine Panik ausgebrochen ist, weil die dachten, das wäre echt. Aber ursprünglich geht es wieder auf H.G. Wells zurück.
Ja, genau. Das ist ja Krieg der Welten, ist ja von H.G. Wells. Ja, und dann hat das ja Orson Welles, hat das ja 1938 als Radiospiel veröffentlicht. Da soll angeblich dann ja in New Jersey diese Panik ausgebrochen sein. Aber ich habe gehört, dass das gar nicht stimmt, dass das irgendwie übertrieben ist, dass das so eine Mär ist.
Ich glaube auch, dass es einfach eine coole Geschichte worden ist, die nie so stattgefunden hat. Ja. Also ich glaube nicht, dass ein Land in Panik war, weil so viele Leute haben das Radio wahrscheinlich gar nicht angehabt.
Ja, also vielleicht haben drei Leute
Bewunderung angerufen. Können wir mit unserem Podcast die Welt in Panik versetzen?
Ich glaube nicht.
Sie sind da.
Weiß ich nicht. Ich glaube, das müssen wir anders aufziehen dann. Ein Skript brauchen wir da dafür. Ja, aber Krieg der Welten, gut, dass du das ansprichst. Das ist ja so ein Klassiker eigentlich. Ja. Also da ist es ja wirklich offensichtlich, die Mars-Invasion. Also da greifen ja die Marsianer an. Also da siehst du ja auch die Bedrohung und da siehst du den Feind ja auch. Und das ist ja so ein ganz klassisches. Ja,
und wo kommen sie her?
Ja, vom Mars.
Ja, und was ist der Mars? Der rote Planet.
Ach so.
Die roten Kommunisten aus dem Weltall.
Ja, ich glaube, das hat aber H.G. Wells noch nicht.
Weil der nicht, aber die den Film gemacht haben, dann wahrscheinlich, ja.
Ja, ich finde das interessant. Also so bis in den 50er Jahren, 60er Jahren, war es ja tatsächlich noch eben meistens der Mars, also wo halt die Außerirdischen hergekommen sind. Und ich finde das insofern interessant. Man muss sich ja vor Augen führen, dass man ja damals noch überhaupt nichts wusste von irgendwelchen Exoplaneten. Also damals hat es noch neun Planeten gegeben, so in den 1950ern, da war ja noch Pluto noch dabei. dabei. Heute haben wir nur noch 8, also wir haben sogar weniger bekommen. Und man wusste da ja auch noch nicht so wirklich viel, also was jetzt eben so die Habitabilität betrifft. Und man ist ja davon ausgegangen, dass ja vielleicht eben der Mars durchaus bewohnt sein könnte. Da hat sich dann auch so Science Fiction zum Beispiel auch mit der Venus gegeben, dass da vielleicht unter der dicken Venus-Atmosphäre bei den Wolken, dass da ja auch ein Dschungel ist und dass da ja irgendwelche Amazonen leben. Gibt es ja durchaus in der Science Fiction. Und ich finde es total interessant, dass jetzt sich natürlich in den 50er Jahren widerspiegelt natürlich in den Filmen und wie sich das dann aber auch verändert im Laufe der Zeit. Weil da ist es halt auch so ein Sinnbild, eben wie du sagst, halt für die Bedrohung von der Sowjetunion, von den Kommunisten oder sowas. Ja. Und gleichzeitig hast du dann aber doch auch positive Beispiele aus dem 50er-Jahr, der Tag, an dem die Erde stillstand. Hast du den gesehen?
Ja, den kenne ich. Da gibt es ja auch inzwischen zweimal. Also das Original aus den 50er Jahren und dann wurde der später irgendwann, ich glaube mit Keanu Reeves.
2008 verfilmt, ja. Genau, mit Keanu Reeves.
Ich würde auf jeden Fall den aus den 50er Jahren empfehlen, der ist viel besser, finde ich.
Magst du vielleicht kurz erzählen, worum es geht, weil ich glaube, der ist vielleicht nicht ganz so bekannt.
Im Detail ist es irgendwie so, es landen außerirdisch auf der Erde.
Nein, nur einer der Kleinen. Plato heißt
und der. Der bedroht im Prinzip die Menschheit mit Vernichtung, wenn die Menschheit nicht aufhört, Krieg zu führen. So ungefähr läuft das doch ab.
Genau, ja.
Und das wird nicht verstanden.
Ja, also er wird nicht verstanden, ja, richtig.
Dann nur ein kleines Ding am Ende, er sagt immer einen Satz, oder er sagt den, glaube ich, einmal am Ende, ist klar, tu parada nicto.
Das weißt du.
Heißt, naja, das weiß ich deswegen, weil das nämlich der Sam Raimi in Army of Darkness, im dritten Teil von Evil Dead, muss der Bruce Campbell das ins Necronomicon hineinsprechen, da ist er im Mittelalter, damit er wieder in die Gegenwart zurückkommen kann. Und Bruce Campbell ist zu blöd, sich den Satz zu merken und sagt ihn ständig falsch. Und
ich kann mich jetzt an den Satz erinnern, aber ich wusste nicht, dass der aus der Tag, an dem
die Erde stillstand. Ja, der ist von dort, den hat er sich dort ausgeliehen. Ja. Also ja, aber der Tag, an dem die Erde stillstand, ist halt auch ein Produkt des Kalten Krieges, aber halt eine Friedensbemühung.
Wobei, da sieht er ja auch wieder, der Außerirdische, ja, ist also ein handsome guy eigentlich, ja, also ist ein Menschentyp eigentlich, ja, da schaut er auch aus wie ein Mensch.
Gib mich jetzt einmal total ununiformiert und vergesslich, war das nicht ein Roboter oder war der nur in so einem Raumanzug drinnen?
Der war in so einem Raumanzug drinnen, weil nachher ist es dann ein Typ, der dann halt herumläuft.
Ah, okay, gut. Das ist zu lange her.
Das finde ich halt interessant, dass da die Aliens dann oft eben auch eher menschenartig dann dargestellt werden.
Ich glaube, du hattest damals im Grunde drei Möglichkeiten. Ein Typ im Gummianzug, einer, der ausschaut wie ein Mensch, oder ein Alien, das so klein ist, dass es ein Virus ist, dass es dich infiltriert und du siehst es nie. Viel mehr ging damals ja effektmäßig nicht wirklich.
Ja, hast natürlich nicht so viel machen können. Ja. Aber weil wir jetzt gerade so 50er, 60er reden, müssen wir natürlich eigentlich 2001 kurz auch ansprechen.
Der erste seriöse Science-Fiction-Film nach Metropolis.
Na, vor allem, er hat was extrem Philosophisches an sich. Das sind die Aliens jetzt auch nicht wirklich zu sehen. Du hast die Monolithen, du hast halt so Artefakte von den Aliens. Aber so richtig mitbekommen tust du sie auch nicht, weil sie offensichtlich so weit entwickelt sind oder so.
Ja, ich glaube, das ist der erste Film, der sich damit auseinandersetzt, dass wir ein Kommunikationsproblem mit einer außerirdischen Spezies haben könnten. Weil sie so anders sind, dass es nicht so ohne weiteres möglich ist, dass wir mit ihnen reden können.
Ja.
Weil wir erfahren ja nie, was sie sind, was sie wollen, woher sie kommen. Wir haben diesen Monolithen und ach Gott, Bowman ist das da.
Nein,
Bowman, Bowman ist der Astronaut, der am Ende dann drin ist, der dann einen Trip erfährt, wo offensichtlich ein Erstkontakt stattfindet zwischen ihm und den Aliens. Aber was das ist, verstehen weder wir noch er, glaube ich. Ja. Ich glaube, der Film ist eine Diskussionsgrundlage für Wissenschaftler, wie man dann mit dem Thema umgeht nachher. Ja.
Gut, dass du das nochmal sagst, dass da eben der Bowman eigentlich den Erstkontakt hat. Ja. Weil eben, ich habe beim Erstkontakt immer noch die Vulkanier aus dem Star Trek-Film halt eben, das ist für mich halt dieses Bild, so stelle ich mir halt den Erstkontakt vor. Ja. Bei Bowman und bei 2001 ist das halt auf einer ganz anderen Ebene eigentlich, ja, findet das statt, weil die eben auch nicht direkt miteinander kommunizieren. Das Thema Kommunikation ist eigentlich ein ganz starkes Thema, weil es ist halt wirklich die Frage, ja, also wenn wir jetzt in echt Kontakt hätten, ja, wie würde so eine Kommunikation ablaufen? Ja? Eben, könnten die sich überhaupt vermitteln? Also ich weiß nicht, ob wir überhaupt mit einem Predator kommunizieren könnten, wenn der wollen würde. ob das überhaupt geht oder gar nicht, ob das so ganz anders ist. Ja, finde ich halt ganz schwierig. Ich meine, Arrival ist da, ich springe jetzt mal ganz kurz nach vorne. Arrival ist ja ein Film, der sich damit auseinandersetzt. Da landen ja diese Pods auf irgendwelchen random Plätzen, glaube ich, auf der Erde. Und wo ja dann die Aliens drin sind. Und da geht es ja darum, okay, wie kann man sich da verständigen? Und wie läuft das da ab? Ja? Was für Leute werden da auch Experten herangezogen? Ich muss halt bei so Sachen immer denken. Ich meine, wenn man jetzt davon ausgeht, dass es einen Erstkontakt geben könnte, wirklich so von vielleicht face-to-face, sage ich jetzt einmal, muss ich immer dran denken, dass wir zum Beispiel nicht in der Lage sind, mit Insekten zu kommunizieren. Also weil wir uns einfach evolutionsmäßig von der Geschichte der Evolution auf so unterschiedlichen Wegen entwickelt haben und schon vor 400 Millionen Jahren irgendwie da abgespalten haben und ganz andere völlig unabhängig voneinander entwickelt haben. Und die leben aber auch hier auf unserem Planeten. Also die haben quasi die gleichen Lebensbedingungen, also dass sie halt eben auch auf unserer Atmosphäre und das alles, also sie leben ja da mit uns und wir sind aber absolut außerstande, mit Ameisen oder Bienen zu kommunizieren.
Ja, das kannst du jetzt eigentlich auch umlegen. Wir könnten jetzt sagen, gut, wir sind ja vermeintlich die schlauere Spezies als die Ameisen.
Das habe ich nicht gesagt.
Und sind als die unter Anführungszeichen schlauere Spezies nicht in der Lage, mit der weniger schlaueren Spezies zu kommunizieren. Mhm. Und jetzt geh mal davon aus, wenn die Raumschiffe kommen, dann sind die ja noch schlauer als wir. Und wer weiß, ob die überhaupt in der Lage sind, mit uns wiederum zu kommunizieren.
Genau, also das meine ich, ja.
Das ist ein großes Fragezeichen, ob das vielleicht gar nicht geht, weil es zu unterschiedlich ist.
Das ist mein Gedanke auch, ja, weil eben, also wenn die wirklich in der Lage sind, hierher zu kommen, ja, dann müssen die halt weiterentwickelt sein als wir, ja, weil das halt, wir sprechen immer halt
2063.
genau.
Ja, also ist nicht so viel.
Also wir sprechen halt da wirklich von enormen Distanzen, die halt fähig sein müssen. Das heißt, die müssen halt über Energien und über das ganze Konzept halt verfügen, dass sie halt das machen. Sie haben wahrscheinlich eine längere Lebensspanne, würde ich mal sagen. Oder irgendwie müssen die das alles halt ganz anders handeln. Und deswegen denke ich mir dann auch, okay, kommen wir ihnen dann vor wie uns eben Bienen und Ameisen? Und denkt sie sich dann vielleicht eben auch, wir sind es gar nicht wert, mit uns zu kommunizieren?
Das ist dann wieder interessant, weil wir Menschen würden wahrscheinlich ganz gern mit Ameisen kommunizieren können.
Würdest du gerne mit einer Ameise?
Ich glaube, da ist schon ein Nobelpreis drinnen, wenn du mit einer Ameise kommunizieren kannst.
Oder
wenn du eine Spezies hast, die sogar das Interesse an uns verloren hat. Was sagt das über uns aus, dass wir mit Ameisen sprechen wollen und jemand, der noch viel, viel, viel klüger ist, dann gar nicht mehr mit uns sprechen will?
Ja, aber es ist jetzt nicht so, dass wenn du im Wald spazieren gehst, über jeder Waldameise denkst so.
Ich grüße die schon alle.
Ach so, ja. Bist du so ein freundlicher Mensch?
Ja, total, ja.
Hallo Meisi.
Ich mache da auch immer einen Bogen drumherum, dass ich nicht draufstecke.
Das ist aber lieb von dir. Ja, also ich glaube halt auch, dass Kommunikation halt, glaube ich, ein ganz schwieriges Konzept ist, ja, und das auch zu vermitteln, also vielleicht, was die wollen, was wir wollen.
Aber um da gleich einen kleinen Abstecher zu machen, weil du gerade gesagt hast, haben die überhaupt ein Interesse, mit uns zu kommunizieren, gehe ich kurz in die Literatur zum Stanislaw Lem.
Ah.
Da gab es mal das Thema KI, also Sprachgolem. Die haben eine KI entwickelt, den Supercomputer, den die Menschen ganz großartig fanden und da hat ganz viel mit ihnen geredet und von jetzt auf gleich spricht er nicht mehr mit den Menschen. Und sie spekulieren dann den Rest des Buches darüber, warum er nicht mit ihnen spricht. Und im Endeffekt ist es so, dass er das Interesse an der Menschheit verloren hat, weil sie ihm zu blöd waren. Und gehen wir von Lem weiter. Es gibt den Roman Solaris und den Film Solaris zweimal auch. Einmal von Andrei Tarkovsky, russischer großartiger Regisseur aus den 70er Jahren. Und Solaris mit George Clooney von Steven Soderbergh.
Ja, absolut nicht empfehlenswert.
Ja, genau. Ja. Der von Tarkovsky ist empfehlenswert.
Den habe ich leider nicht gesehen.
Viel Geduld mitbringen, ist sehr meditativ, aber ein hochinteressanter Film. Und da wird ein, je nach Buch oder Film, es ist eine Raumstation oder eine Station, die über einem Ozean schwebt. Das ist ein globaler Ozean auf einem Wasserplaneten. Und dieser Ozean scheint ein Lebewesen zu sein. Also der ganze Planet lebt irgendwie. Diese Menschen, die haben dann Schwierigkeiten mit ihren Erinnerungen, weil verstorbene Leute aus der Vergangenheit bei ihnen auf dieser Station auftauchen und mit ihnen sprechen. Und die kommen langsam darauf, dass es eigentlich dieses Lebewesen ist, dieser Ozean, der entweder mit ihnen Kontakt versucht aufzunehmen, beziehungsweise Experimente mit den Menschen macht, um sie kennenzulernen. Am Ende kommt die Realisation, der ist so weit weg von uns, wir können mit ihm nicht reden, weil das ein so fremdartiges Lebewesen ist. Da kommen wir drauf, wir sind die Ameisen, wir können da nicht mit, was der macht. Ja. Gibt es noch ein anderes Buch von ihm, das heißt Fiasco. Da kommen wir auf einen Planeten an, der ganz stark mit bewaffneten Satelliten geschützt ist. Die scheinen aber deaktiviert zu sein und wir landen dann auf diesem Planeten und da ist irgendwie niemand. Felsensteine, Landschaft. Bis wir dann irgendwann draufkommen, dass die Zivilisation, die auf diesem Planeten drauf ist, vermutlich die Steine sind. Also quasi die Frage eröffnet wird, ist es nicht nur das Problem der Kommunikation, was sie nicht verstehen, was mit uns redet, sondern können wir das Leben, das vielleicht mit uns Kontakt aufnehmen möchte, überhaupt als solches erkennen, weil es so derartig strange ist, dass man gar nicht wissen, dass du jetzt auf einem Stein draufstehst, der mit dir reden will. Ja.
Ja.
Und das finde ich halt auch ganz interessant. Da gibt es jetzt im Film noch nicht so viele. Nein, eigentlich kein Beispiel, weil die sind bisher bis zur Linguistik vorgedrungen mit Arrival, Solaris.
Wobei halt Solaris, der Film mit George Clooney, denn ich habe den nicht einmal fertig angesehen, muss ich sagen, weil mich der dann so aufgeregt hat, weil wenn man das Buch kennt, und das Buch ist wirklich großartig, also wenn ihr die Gelegenheit habt, das Buch zu lesen, bitte unbedingt lesen, weil ich finde einfach die Ideen, die der Lem hatte, offensichtlich, ja, wie er dieses Buch geschrieben hat und wie er an das herangeht, ja, und wie man dann langsam merkt, okay, gut, offensichtlich lebt dieser Planet irgendwie, ja, oder ist das eben dieses Lebewesen. Und da sind einfach so gute Sachen dabei und der Film macht das dann so kaputt. Ja,
ja, also, der fokussiert sich ganz immens auf die Liebesgeschichte, ja, genau, zwischen ihm, genau, und seiner, ja, verstorbenen Frau.
Ja, ja, eben, ja.
Und das eigentlich Interessante, ja, genau, geht total unter.
Ja, total, ja, verloren. Ja. Und das hat mich so geärgert, ja, weil das halt wirklich so eine großartige Geschichte ist, weil das einfach so von einer anderen Richtung einfach kommt, auch die Idee, wie die ganze Geschichte erzählt wird, ja, und eben was es ist, dass es jetzt nicht einfach nur so ein normaler First Contact ist, wie sich Evi das vorstellt. Ja. Und deswegen also wirklich finde ich es extrem originell und wirklich sehr gut, die Geschichte.
Ja, es ist ein wirklich empfehlenswerter Roman.
Und den russischen Film, den muss ich mir jetzt mal anschauen. Also den habe ich schon ewig lang auf meiner Watchliste, muss ich gestehen. Kann man sich irgendwo gucken, oder? Ich glaube, ich habe irgendwo
habe ich mal den Link. Ja, den gibt es auf jeden Fall. Das ist so ein Klassiker. Den gibt es auf jeden Fall auf Blu-ray oder auf Amazon. Weiß ich jetzt nicht wo, ich habe ihn seit ewig daheim stehen, aber ja.
Genau, also wir haben jetzt eh schon ganz unterschiedliche Darstellungsformen von Aliens, also von Steinen und Ozeanen. Wir haben grausame Aliens gehabt, auch eben menschenähnliche. Kommen wir jetzt in den 70er, 80er an, und zwar ist das so ein bisschen wahrscheinlich die Geburtsstunde der grauen Aliens, oder? Beziehungsweise von E.T. Das ist auch so einer von meinen, glaube ich, Lieblingskontakten. Ich glaube, du magst das nicht, aber...
E.T. war, glaube ich, mein erster Erstkontakt.
War dein
Erstkontakt? Den habe ich mit 6 oder 7 Jahren, glaube ich. Mein erster Kinofilm war das, wenn ich jetzt das Dschungelbuch vielleicht nicht doch vorher gesehen habe, war das mein erster kontemporärer Kinofilm, den ich gesehen habe im Kino. Also wir haben da jetzt 70er, Anfang 80er hast du eigentlich ein totales Kontrastprogramm. Wir haben einerseits die unheimliche Begegnung der dritten Art von Spielberg. Wir haben E.T. von Spielberg.
Ja, aber das ist 70er, genau, 77, ja, genau, glaube ich, ist der.
Ja. Und das sind ja total friedliche Kontaktszenarios. Das ist alles sehr hippie, schön mit Blumen, und es sind liebe Leute da draußen im Weltall. Und als Kontrastprogramm hast du noch in den 70ern Alien von Ridley Scott, das so das Anti-Ding von Unheimliche Begegnung der dritten Art ist. Und in den 80ern zu E.T., sogar im selben Jahr, das Remake von Das Ding aus einer anderen Welt.
Ja.
Das Ding hat gefloppt, E.T. war ein Riesenhit. Die Leute waren zu dem Zeitpunkt wohl nicht mehr in der Stimmung für weltzerstörende Aliens.
Ja, was mir halt auffällt, gerade ist bei diesen netten Aliens, hast du dann eher die Menschen, die Bösen sind. Also das ist so quasi so ein bisschen diese Umkehr dann auch, ja, wo es darum geht, E.T. zu beschützen. Ich meine, ich greife jetzt auch ein bisschen in der Zeit noch vor, wenn du an Paul denkst. Das Alien.
Den habe ich nie gesehen. Ich weiß, ich kenne den, aber ich habe den nicht gesehen.
Und da geht es ja dann auch darum, also Paul ist ein Außerirdischer.
Ja. So ein graues Alien mit einem großen Kopf, gell?
Ja, genau. Und der wird ja eben von diesen zwei Nerds gefunden, Simon Pegg und Nick Frost, die ja quasi da auf so eine Convention irgendwie unterwegs sind in ihrem Wohnwagen. Die fahren ihn ja, glaube ich, fast an oder so irgendwann. Die nehmen ihn dann mit und die wollen ihn ja dann nach Hause bringen, eh auch IT-mäßig, ja. Und sie sagen ja dann sogar, warum der Paul so klischeehaft eben ausschaut, wie man sich eben einen von diesen grauen Aliens vorstellt, und er antwortet dann darauf, weil er quasi die Blaupause für alle Aliens ist, also so quasi, er damals abgestürzt ist, und ich glaube, er sagt dann irgendwie so, ja, er hat da irgendwie sogar mit Steven Spielberg geredet oder gearbeitet oder irgendwie so, also dass er auch mit diesen ganzen Filmleuten eigentlich zusammengearbeitet hat.
Ist er in dem Film vielleicht so dieses Ur-Alien, das in Roswell abgestürzt ist? Oder?
So ungefähr, ja, okay, genau, ja, eben, ja. Und er entkommt dann aber im Area 51 natürlich, also er kommt da und will ihm quasi auch nach Hause und sie helfen ihm dann. Weil da hast du auch wieder dann die bösen Menschen, also da ist dann wieder die Behörde natürlich ist hinter ihnen her. Also da ist der Counterpart dann eigentlich, wo die Menschen die Bösen sind, und das finde ich halt dann...
Da fällt mir gleich noch einer ein, das ist auch Mitte 80er, Starman von John Carpenter mit Jeff Bridges.
Den habe ich nie ganz gesehen.
Das ist ein großartiger Film. Ist von der Struktur her ein Road Movie, und jetzt fällt mir ihr Name nicht ein, das ist die Freundin von Indiana Jones in Jäger des verlorenen Schatzes. Die spielt die weibliche Hauptrolle in diesem
Karen
Film.
Karen Allen.
Karen Allen, genau, ja. Und die lebt alleine in einem Farmhaus und ihr Mann ist verstorben vor ein paar Jahren. Und dann knallt da ein Raumschiff irgendwo auf den Äckern hinter ihrem Haus in den Boden. Irgendwas Alienhaftes bewegt sich in ihr Haus. Und das Alien klont dann ihren Mann. Und ihr Mann war ein Typ, der ausschaut wie der Jeff Bridges. Das ist in dem Film sehr gut gemacht. Der war zum Auskundschaften der Erde da, wie es da so ist. Und der soll dann auch abgeholt werden, wie in E.T. Und der kann halt mit dem Körper nicht zurechtkommen. Also es ist ganz neu für den. Das ist so, wie wenn man dich jetzt in einen Wolfskörper hineinsteckt. Wie gehst du? Wie machst du den Mund auf und all das? Und der muss erst gehen und sprechen und die Gepflogenheiten, so Sachen wie, was tust du, wenn die Ampel rot wird? Er kennt ja nichts von dem, was in unserer Gesellschaft da ist. Und das muss der lernen auf dem Weg zu dem Ort, wo ihn dann sein Raumschiff wieder abholt. Und natürlich findet dann die US-Regierung heraus, dass da außerirdische Dinge von sich gehen. Und die wollen ihn natürlich haben, damit sie ihn untersuchen können. Und, so. Und die Karen Allen hilft ihm halt, dass er wieder nach Hause kann. Und das ist ein total romantischer, positivistischer, auch mit Regierung böse, aber im Endeffekt auch Regierung gut, weil der kommt dann drauf, es ist gut, ihn gehen zu lassen. Mit großem Happy End. Also ist es ist so der einzige echt romantische, unzynische Film von John Carpenter, der da echt aus der Rolle fällt. Aber es ist ein großartiger Film. Und ich glaube, Jeff Bridges war für einen Oscar nominiert für die Rolle.
Weil du jetzt sagst, das ist mir jetzt gerade eingefallen, weil er sich ja dann in den verstorbenen Mann quasi von ihr fand. Hast du Resident Alien gesehen?
Nein.
Das ist eine Serie, die läuft auf Netflix. Da stürzt nämlich auch ein Alien ab, weil eigentlich hat er eine größere Mission, die verrate ich jetzt nicht. Er stürzt dann aber eben ab und der hat auch die Fähigkeit, dass er sich quasi verwandeln kann und dann ausschaut wie ein Mensch. Und da ist es am Anfang nämlich auch, dass er halt Probleme hat natürlich in diesem Menschkörper da irgendwie und halt auch alles lernen muss. Ja. Also es ist gespielt von Alan Tudyk. Weiß nicht, ob du den kennst. Ich finde, er macht das nämlich großartig. Also man nimmt ihm das total ab, dass er da voll die Probleme hat. Als erstes einmal, dass er die Bewegungen und das Sprechen auch lernt. Ja. Also,
das klingt total wird. Damen.
Und dann natürlich die ganzen sozialen Komponenten. Er ist vom Anfang in so einem geschiedenen Seehaus und muss dann aber in die Stadt, weil er eigentlich den Körper von einem Arzt irgendwie imitiert. Ja. Und sehr lustig auch. Ja. Und da ist nämlich auch, weil alle glauben, dass er halt ein Mensch ist und es gibt nur einen Buben, der ihn durchschaut, der sieht ihn, wie er wirklich ausschaut, als Alien. Und der sagt dann nämlich so, du bist der Einzige in einer Million, der diesen genetischen Defekt hat und meine Tarnung durchschaut. Ja. Und der schreit dann nämlich immer, der hat dann auch einen Erstkontakt. Aber die ist sehr lustig, die Serie. Also die kann ich sehr empfehlen. Sehr, sehr kurzweilig auch. Ja, die grauen Aliens, weißt du, wo das eigentlich herkommt? Also diese Darstellung mit diesem kleinen grauen Männchen.
Ja, ich kann jetzt nur spekulieren. Also ich tippe jetzt drauf, das geht auf Roswell zurück, oder?
Na, wie auf Roswell, weil die da wirklich abgestürzt sind?
So nein, also haben, dass da halt diese Verschwörungssachen und die Vermarktung von Außerirdischen begonnen hat und dass da irgendwer irgendwann mal behauptet hat, dass die so aussehen, wie sie aussehen. Ich weiß es nicht, wo es herkommt.
Nee, ich habe ein bisschen recherchiert und also ganz genau weiß man es nicht. Einerseits hat es auch Stanislaw Lem in einer Geschichte, in einer Kurzgeschichte hat er Aliens so beschrieben, also dass die eben so schon humanoid sind, also eben mit zwei Beinen und zwei Armen und so. Also er hat sie so ähnlich beschrieben. Und dann gibt es einen Entführungsbericht von einem Ehepaar, Barney und Betty Hill, irgendwie so das, auch, glaube ich, aus den 60er Jahren oder vielleicht schon früher, das weiß ich nicht genau. Und die beschreiben die Aliens so, also dass sie da halt entführt worden sind. Und das dürfte damals dann ziemlich medial aufgenommen worden sein. Und dann dürfte sich das ein bisschen verselbstständigt haben. Und dann ist es ja aufgegriffen worden eben von Spielberg in Unheimlichen Begegnungen der dritten Art. Das sind ja auch so Akte X. Hast du dann ganz stark, ja. Da dürfte es so ein bisschen aufgekommen sein, nämlich total interessant. Ich würde gerne diese Kurzgeschichte lesen vom Lem, Man from Mars, glaube ich, heißt die. Ich weiß nicht, wo man die kriegt. Mal schauen, ob das halt darauf zurückgeht, die grünen Männchen.
Ja, aber ist ja logisch, wenn die gescheit sind, brauchen sie einen großen Kopf.
Was mich immer irritiert ist, warum die nackt sind.
Weil sie sind eh immer geschlechtslos.
Ja, das.
Ja, also das.
Ja, gut, also das
ist, glaube ich, der Jugendfreigabe geschuldet in den Filmen.
Ja, aber da habe ich kein Problem. Also da kann man mir sehr gut irgendwie einreden, dass sie geschlechtslos sind und dass sie Geschlechter entwickeln, wenn es um die Reproduktion geht und dass sie sich dann vielleicht aussuchen können, welches Geschlecht sie haben. Also solche Sachen, da bin ich
Sex
total.
Sex bei denen ja schon so wie bei Demolition Man.
Ja, also das ist für mich, also da habe ich überhaupt kein Problem damit, ja. Aber dass sie halt irgendwie nackt herumlaufen, da stoßen mich irgendwie dran.
Ja, wir haben noch keinen getroffen, darum können wir uns jetzt nicht erkundigen, warum die das machen. Vielleicht ist es dazu üblich. Andere Länder, andere Sitten.
Ja, warum die das eine FKK-Kultur haben, weiß ich nicht so ganz. Das hat sich mir nicht ganz eröffnet. Also das ist das, wo ich immer so ein bisschen irritiert bin. Ja, weiß nicht, wenn die so hoch entwickelt sind, oder? Sollten die Klamotten haben?
Vielleicht ist es dort einfach umgekehrt. Es gilt als beschämend, Kleidung zu tragen. Dann hast du was zu verbergen.
Meinst du?
Nein, ich glaube, vielleicht hast du dieses Alien designt und dann verpackst du dieses schön designte Alien in Kleidung und versteckst es wieder. Und dann musst du auch noch eine Kleidung dazu designen, die ja auch total alienhaft sein muss.
Was hat denn der Predator eigentlich an?
Ich glaube, der hat nur so ein paar Jagdtrophäen umgehängt. Ich glaube, das ist ein Lendenschurz wie Tarzan vielleicht irgendwie. Ja,
so ein Bild, das ein
und sonst hat er so einen Haufen Knochen und Zähne und so, was halt von seinen Opfern übrig ist, glaube ich, umgehängt. Und sein Waffensystem.
Genau, stimmt.
Ja, dass das er da so an sich dran hat.
Aber ja, der ist eigentlich auch ziemlich, naja, vielleicht bei der Jagd, da muss man sich bewegen können.
Der ist schon gechillt, ja.
Da kann man auch nicht irgendwie großartig was tragen. Ja, okay, gut, jetzt sind wir komplett abgekommen vom Thema.
Nein, wir sind bei Aliens, wir waren gerade bei den grauen Aliens, das haben wir da alles am Programm stehen. Wo führen uns die grauen Aliens denn hin? Die führen uns vielleicht zu sowas wie Roland Emmerichs Independence Day, einem weiteren Erstkontaktfilm, in dem Data mitspielt.
Ja, den verrückten Wissenschaftler, den er da mimt. Ja.
Was ist Independence Day? Independence Day ist eine Reaktivierung der klassischen 50er, 60er Invasionsfilme mit einem Budget, das 1000-mal so groß war. Ein typischer Roland Emmerich-Katastrophenfilm, in dem es jetzt wirklich nicht um die Aliens geht, sondern um die Menschheit, beziehungsweise die USA verbündet sich gegen einen äußeren Feind.
Ja, die Amerikaner, ja. Also ich habe den immer sehr amerikanisch gesehen, den Film. Ja. Aber es ist natürlich eine klassische Alien-Invasion, ja. Wobei sie da eben auch so offensichtlich stattfindet. Ja. Also das ist eben auch jetzt nicht so eine Unterwanderung oder sowas, wie wir das eben schon hatten irgendwie, sondern da geht es ja wirklich um eine konkrete Bedrohung mehr. Also ich glaube, das ist wirklich einfach transferiert, das alte Bedrohungsszenario mit mehreren Mitteln und mehreren Special Effects und mehreren Möglichkeiten.
Und Jeff Goldblum.
Genau, der als einziger diesen Code entschlüsselt oder das Signal quasi, dass das ein Countdown ist. Das finde ich immer so lustig, dann hast du eins, so ein Superhirn, das irgendwie alles checkt und die anderen sind alle total doof und checken überhaupt nichts.
Ja, es stört mich in dem Film nicht, weil es in dem Film vollkommen egal ist, weil da ist so wie Armageddon, der ist halt ist unterhaltsam.
Jeff Goldblum, der ist also okay, der darf
das. Der hat eine Telebox und Teleportation erfunden.
Genau.
Also der ist schon gescheit, der Jeff Goldblum.
Ja.
Und er hat auch gesagt, das Leben findet immer einen Weg, oder?
Ja, genau, stimmt.
Jurassic Park. Goldblum ist schon eine Bereicherung für die Menschheit. Der war auch in den Körperfressern drin, in den 70er-Remake.
Ja, stimmt, das vergesse ich immer wieder. Da denke ich mir jedes Mal, wenn ich den sehe, ach ja, genau, der spielt ja auch.
Der ist in jedem Film drin, der Jeff Goldblum.
Fein Jeff Goldblum, ja. Genau, also das sind also diese feindlichen Invasionen. Wir haben auch schon ein bisschen über friedliche Sachen gesprochen. Vielleicht noch ganz kurz, wir haben jetzt darüber gesprochen, wie das jetzt ist, wenn es quasi die Aliens zu uns kommen, ja, also wirklich fast Körperkontakt mit ihnen haben, also wenn sie aus welchen Gründen auch immer uns besuchen. Aber es gibt ja dann auch natürlich noch andere Kontaktarten, nämlich, dass wir Signale empfangen. Ja. Das Signal dann eben verstehen oder auch nicht verstehen, je nachdem, wie auch immer. Du weißt schon, auf was ich anspielen möchte, ist natürlich Contact. Also wir kommen natürlich nicht umhin, nicht über diesen Film zu sprechen, der ja auf einer Vorlage beruht von
Carl Sagan.
Ja, genau. Und dann eben verfilmt wurde mit Jodie Foster in der Hauptrolle. Ein sehr guter Film. Und da finde ich es eben auch so interessant, weil da ist es halt auch so dieses, wie gehst du halt damit um, wenn du ein Signal irgendwie empfängst oder so, ja, und sie sind ja auch unsicher, ob sie diese Bauanleitung ja dann diese von den Aliens bekommen, ja dann machen sollen. Aber das ist eben auch ein Erstkontakt eigentlich auf einer ganz anderen Ebene.
Ich sage mal, das ist wahrscheinlich der zweite oder dritte seriöse Erstkontaktfilm nach 2001. Vielleicht kann man die unheimliche Begegnung der dritten Art noch damit reinzählen, weil da sind auch viele Wissenschaftler involviert, um dann Kontakt aufzunehmen. Aber der setzt sich halt auch sehr mit dem Thema auseinander. Oder er zieht halt mehrere Seiten. Du hast die Wissenschaftlerseite, du hast auch wieder die Regierungsseite, die auf die Staatssicherheit schaut.
Ja.
Und dann das Kontaktproblem an sich, wie versteht man, was einem gesagt werden soll? Weil die haben ja anfangs, gibt's ja verschiedene Meinungen. Die Wissenschaftler sind der Meinung, das ist eine Einladung. Die Regierung, die halt per se paranoid ist, sagt, naja, die Anleitung könnte jetzt aber auch eine Menschheitszerstörungsmaschine sein.
Natürlich, ja.
Ist eine Bombe auch möglich. Wir wissen nicht, was es ist. Mhm. Vielleicht kommt da ein Virus raus, wenn wir es fertig gebaut haben. Dann gibt's die Verrückten, also die Sektenfraktion. Glaube ich, der Jake Busey ist es, glaube ich, der diesen Jesus da spielt, der sich dann in die Luft sprengt. Also das bildet, glaube ich, ganz gut so die gesellschaftlichen Elemente ab, wie mit so einem Szenario umgegangen werden könnte. Natürlich eskaliert auf Hollywood-Niveau.
Natürlich.
Und das ist wieder so eine Parallele zu 2001. Der Erstkontakt ist ja kein händeschüttelnder Erstkontakt, sondern die Jodie Foster wird ja dann auch in eine Art, ich nenne es jetzt mal virtuelle Realität auf diesem Planeten, an diesem Ufer von diesem Ozean,
ich weiß,
geschickt, wo sie ihrem Vater begegnet, der dann als Platzhalter für die Aliens mit ihr kommuniziert.
Genau. Ich glaube ja andersrum, dass die Aliens halt die Form von ihrem Vater annehmen, damit sie nicht erschreckt oder damit
Ja, genau. Darum bin ich bin mir auch nicht sicher, ob dieser Ort, wo sie ist, also dieser, das ist ein schöner, idyllischer Strand, dass das vielleicht auch was ist, das die Aliens für sie geschaffen haben, damit sie sich wohlfühlen kann, weil die vielleicht aus Erfahrung wissen, sie sind furchterregend oder so niedrige Spezies haben einfach ein Problem damit, wenn sie ihnen direkt gegenübertreten und sind noch nicht so weit, dass sie ja da einen angenehmen Trip ermöglichen wollten und sie mit ihrem Vater sprechen lassen.
Die Main Message ist ja positiv, also ist ja friedlich eigentlich, oder? Was ich mich erinnere.
Ich sag mal, ja, außer sie verarschen dich.
Also die Botschaft ist ja, es gibt noch mehrere und wir Menschen sind auch in diesem Netzwerk da irgendwie drinnen und irgendwie ist das ja so Aufbruch eigentlich in eine neue Ära, oder?
Ich glaube, so wie ich das verstanden habe, war das so ein, das ist jetzt das erste Mal, dass wir uns begegnen. Das wird sich jetzt über die nächsten Jahrzehnte und Jahrhunderte fortsetzen, dass wir immer näheren Kontakt aufbauen. Das wird nicht von jetzt auf gleich gehen. Das finde ich jetzt plausibel vielleicht sogar. Du kennst doch diese Ziegen, wenn die erschrecken, dass die den Kampf bekommen und dann umfallen wie ein Brett. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Menschheit an sich eventuell überfordert ist, wenn von jetzt auf gleich der volle Kontakt da wäre.
Glaubst du, dass sie so rücksichtsvoll sind und zu sagen, man muss die Menschheit erst langsam darauf vorbereiten, dass sie nicht alleine sind?
Ja, ich meine, manche Nachrichten muss man halt schonend überbringen vielleicht.
Glaubst du nicht, dass das eine menschliche Sicht der Dinge ist?
Ja klar, aber die sind so schlau und können die menschliche Sicht der Dinge berücksichtigen.
Ach, das ist aber nett.
Ja, wir sind ja sowas wie eine selbsterfüllende Prophezeiung auf zwei Beinen.
Ah ja, eh. Was ich bei Contact so schade finde, ist beim Ende, dass ja dann herauskommt, dass sie ja irgendwie nur eine Millisekunde weg oder nicht weg war. Und das wird ja dann oft angezweifelt auch, ob das jetzt wirklich passiert ist oder ob das nicht alles irgendwie Ding ist. Und das finde ich irgendwie so schade.
Ja, warte mal, das stimmt doch gar nicht. Na, was denn? Sie zweifeln es ja an. Und dann als letzter Twist in dem Film kommt dann noch diese, weiß nicht, die Chefin zu Jodie Foster in den Raum rein und sagt, du warst nur eine Millisekunde weg und die Kameras haben nichts aufgezeichnet. Aber was wir auf den Kameras drauf haben, sind 72 Stunden Rauschen.
Das ja.
Naja, also sie war schon wo, ist schon fix. Aber
ja, das schon, aber es findet ja dann wieder nur bei ihr irgendwie statt. Das ist jetzt nicht
darum
so,
dass
jetzt
ich, dass
die
nicht
die Menschheit ist
echt auf einem
so
Planeten war,
groß,
sondern in einer für sie geschaffenen, auf einem Holodeck, so in der Art vielleicht. Ja. Weil der Planet war schon sehr psychedelisch.
Ja, gut,
hat schon sehr wie ein Bildschirm im Hintergrund ausgeschaut, der sehr, sehr idyllisch war.
Ich weiß nicht, vielleicht ist es halt, weil ich halt da doch bei meinem Vulkan Erstkontakt da ja irgendwie schwärme, ist das dann halt für mich halt noch nicht so dieser Übergang halt in quasi die neue Ära der Menschheit irgendwie als Teil von etwas Größerem, ja, irgendwie. Ich meine, es ist natürlich die Frage, ja, also wenn wir jetzt die Bestätigung finden würden, dass es ja wirklich noch Leben außerhalb der Erde gibt, ja, ist es natürlich ein wahnsinniger Paradigmenwechsel eigentlich. Ja. Also das würde schon einiges ändern, wenn wir nicht alleine wären. Das löst halt wirklich so, wie jetzt eben die Erde ist nicht im Mittelpunkt des Universums. Wir wissen jetzt, dass wir eigentlich nur ein kleiner Punkt in einem Arm von der Milchstraße sind. Ja. Wir sind nicht das Zentrum des Universums, ja, noch mit Demut. Ja. Und dann kommen wir vielleicht drauf, dass es anderes Leben auch noch gibt. Ja, wäre schon interessant, was da dann passiert, was das mit uns als Menschheit macht.
Das ist schwer zu sagen, ich weiß es nicht. Ja, das wäre so ein Experiment, das wir dann alle machen. Vielleicht ist das auch ganz vielen Leuten wurscht, weil es nicht betrifft.
Im Prinzip ist es ja ein bisschen so wie bei Three Body Problem. Weil
ich habe erst den ersten Roman gelesen und die Serie noch nicht geschaut.
Muss jetzt gar nicht, weil da geht es ja auch darum, dass der Erstkontakt wird ja hergestellt, also dass wir ja dieses Radiosignal empfangen und die machen sich ja dann auf den Weg zu uns. Ja. Und wir wissen dann, dass die in, keine Ahnung, 400 Jahren ankommen. Und da ist es ja dann auch so, okay, dann hast du mal Plünderungen und dann irgendwie verändert sich das schon auch die Zivilisation. Oder die Zivilgesellschaft. Und deswegen glaube ich halt schon, dass das einiges machen würde. Ich meine, wahrscheinlich kommt es darauf an, wie jetzt der Kontakt stattfinden würde, was das ist. Ja, ist es jetzt ein Radiosignal? Ich meine, ich erinnere jetzt nur an das Wow-Signal, das man ja in den 70er Jahren empfangen hat. Das ist extrem starke Radiosignal, was man ja bis heute nicht ganz zuordnen hat können. Also man weiß nicht genau, was das ist. Man weiß, dass es von außerhalb gekommen ist. Ist halt leider nicht wiedergekommen. Deswegen, das wäre halt interessant gewesen. Aber ja, ist jetzt auch nicht da jetzt irgendwie die Welt untergegangen, weil wir ein Radiosignal empfangen haben.
Ich weiß auch gar nicht, ob das damals auch so große Wellen geschlagen hat. Wir haben ja immer wieder Signale, die wir empfangen, die ein paar Tage, ein paar Wochen, ein paar Monate unerklärlich sind. Und dann hat es bis jetzt immer irgendeine natürliche Erklärung dafür gegeben, wenn man was Neues entdeckt hat, warum ein Quasar sich gerade so verhalten hat, wie er sich verhalten hat. Und man wusste es vorher nicht. Das steht jetzt auch nicht in den Tageszeitungen auf der ersten Seite drauf, solche Sachen. Ja, und ich glaube, dass es mit dem Wow-Signal damals vielleicht ähnlich war, dass das vielleicht mal die eine oder andere Zeitung aufgegriffen hat. Die Astronomen werden alle die Hände über den Kopf zusammenschlagen haben mit, oh mein Gott, hurra, hurra. Ja, also in der Community wird das schon ganz groß gewesen sein, vermute ich mal. Ja. Aber den Rest der Menschheit, da wird es entweder nicht mitbekommen haben, das nicht verstanden haben oder sich nicht dafür interessiert haben, weil am nächsten Tag, was weiß ich, Österreich gegen Deutschland gespielt hat und dann was vergessen.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Aber darum gibt es ja die Rio-Skala.
Die Rio-Skala ist ja ähnlich wie die Torino-Skala. Da finde ich ja ganz spannend. Die Torino-Skala ist ja das, was uns ja die Bedrohung jetzt von erdnahen Objekten irgendwie näher bringen soll oder helfen soll, das einzustufen. Ja, und die Rio-Skala ist ja da ähnlich. Nur geht es da halt nicht um Asteroiden, die uns bedrohen könnten, sondern...
Es geht um inwieweit sich ein Signal aus dem Weltall kulturell, politisch, gesellschaftlich und so weiter auf die Menschheit auswirkt. Die geht von 0 bis 10. Mhm. Wir sind gerade bei 0.
Gut.
Im Jahr 2000, glaube ich, war das, ist in Rio, darum heißt die Rio-Skala, auf einem Astronomenkongress ins Leben gerufen worden, ist zwischenzeitlich auch mal abgedatet worden. Aber im Großen und Ganzen geht es darum, die 0 steht für, nein, es gibt gerade kein Signal, das irgendwie den Anschein erweckt, als ob es von einer intelligenten Spezies kommen könnte. Bis zu 10. 10 heißt im Endeffekt, die Raumschiffe sind bei uns im Orbit und sagen Hallo.
Ja.
Und dazwischen gibt es halt Signale von, es ist möglicherweise was von Aliens, es ist was von Aliens, aber wir verstehen es nicht, bis zu, es kann ein Austausch stattfinden, weil wir es verstehen. Und ich glaube, die Intention war, dass Regierungen auf der Welt auch mal was haben, wo sie was klassifizieren können, damit sie im Endeffekt innerhalb irgendwelcher Ministerien entscheiden können, wie gehe ich damit um, wenn wir jetzt auf Stufe 4 kommen, wie informiere ich meine Bevölkerung über das, damit man weiß, okay, wir sind jetzt gerade bei sowas, damit man das irgendwie steuern kann, damit das nicht einfach nur ein chaotisches, ja, die sind jetzt da und jeder macht, was er will gerade mit denen.
Ja, aber ich bin mir nicht sicher, ob das so halten würde, wenn es dann wirklich so wäre.
Nein, ich glaube nicht. Mein persönliches Erstkontaktszenario wird nicht sein, dass es so wie in Independence Day, dass die Menschheit sich gegen den äußeren Feind zusammenschließt oder so. Ich glaube, wir werden ganz schnell sehen, dass jede Regierung für sich versucht, mit denen in Verhandlungen zu treten und für sich das Beste dabei rauszuholen.
Meinst du?
Ja, garantiert. Schau uns an.
Ja. Ich meine, es gibt ja durchaus Protokolle, also es ist nicht so, als hätte sich noch niemand Gedanken darüber gemacht, was man machen sollte, wenn denn wirklich irgendwie ein Kontakt stattfindet. Also es gibt das SETI-Protokoll, ja. Also die sind ja immer auf der Suche nach dem außerirdischen Leben, ja, da gibt es auch irgendwie so Richtlinien. Da geht es aber jetzt eben um Signale, also wenn man da eben Signale empfängt, also wie da eben die Zusammenarbeit in der internationalen wissenschaftlichen Gemeinschaft eben vonstatten findet. Und was ich ganz interessant finde, ist, es gibt auch von United Nations Office for Outer Space Affairs. Also ich finde das so cool, dass es ein Office for Outer Space Affairs gibt. Ja. Die haben auch irgendwie so ein Protokoll eben für den Fall, dass eben so ein erster Kontakt irgendwie da ist und dass man da eben Überlegungen macht, okay, wie diese globale Reaktion da eben ausschauen sollte. Wobei ich halt es halt wirklich für ganz schwierig, wenn du daran denkst, wie wir schon da jetzt eben so die Staatengemeinschaft oft umgeht und nicht irgendwie gebündelt an einem Strang ziehen kann, halte ich es halt auch für ganz schwierig, dass wenn jetzt wirklich irgend sowas Außerirdisches stattfindet, dass wir halt global fähig sind, eine Reaktion oder irgendwie, also wer was macht, der...
Also. Darum ist es jetzt mal so, also von meiner anthropologischen Sicht, aber mich mal versuchend in die außerirdische Sicht hineinzuversetzen, solange diese Menschheit nicht aus einem Rohr sprechen kann, wird da keiner kommen und Hallo sagen.
Ich meine, weil, die warten noch, bis wir gescheiter werden.
Ja, ich weiß ja nicht mal, wer ist denn jetzt mein Ansprechpartner?
Ja, genau.
Da melden sich 200 Regierungschefs und jeder von denen, nein. Aber wer weiß, weiß ja nicht, wie die denken oder ob die denken. Vielleicht denken sich die auch nur, die kann man gut zubereiten. Die schmecken gut.
Ja, genau.
Wer weiß es. Ah, das bringt nichts, wollte ich vorhin schon erwähnen, weil wir bei fremdartigen Aliens sind, die auf der Erde landen. Scarlett Johansson, Under Your Skin.
Ah, habe ich nicht gesehen.
Hast du nicht gesehen?
Sagt mir jetzt auch gerade gar nicht.
Scarlett Johansson ist ein Alien, das in Schottland mit dem Lieferwagen auf- und abfahrt.
Von wann ist der Film jetzt? Sag mir nicht einmal was.
10 Jahre schätze ich alt.
Okay.
Ja. Sie ist offensichtlich ein Alien, das irgendwie modifiziert worden ist, dass sie ausschaut wie die Scarlett Johansson und die Erde inspiziert. Das ist in dem Film zumindest so. Und am Ende... Es ist ein sehr schwieriger Film, ich kann dir den gar nicht erklären. Er ist sehr, sehr experimentell. Basiert auf einem Roman. In dem Roman war das alles ein bisschen deutlicher und unterhaltsamer, weil in dem Roman ging es darum, dass es da Aliens gibt. Es ist eine Art vierbeinige Werwolf-Spezies, die auf der Erde ein, zwei Stützpunkte hat. Mhm. So richtig 5 Stockwerke unter der Erde, wo ein Raumschiff heimlich kommen und gehen kann. Und die Leute wie die Scarlett Johansson fahren mit ihren weißen Lieferwagen durch die Gegend und kidnappen Leute. Mhm. Weil Menschen auf dem Planeten, wo die leben, eine Delikatesse sind.
Ah, okay.
Die bereiten die dann auf und mästen die. Und wenn sie schön dick und fett sind, kommt das Transportraumschiff und bringt den Viehtransport nach Hause und wird dann dort an die reiche Elite als Delikatesse verkauft.
Ah, okay.
Das ist in dem Film leider alles nicht so drinnen. Er bleibt unter Anführungszeichen seriöser als das, aber der Roman ist definitiv unterhaltsamer.
Okay, also besser das Buch lesen.
Ja, ja, ja. Es ist auch schöner, weil du sehr ins Innenleben von dem Alien reingehst. Es ist ein Vierbeiner. Mhm. Also der hat zig Operationen über sich ergehen lassen müssen, dass er auf 2 Beinen stehen kann. Und jetzt noch diese modifizierte Hülle als Mensch um sich herum trägt. Also in einer vollkommen fremden Umgebung, wo er mit niemandem Kontakt haben soll, weil er die Sprache auch nicht wirklich kann und nichts. Also es ist ein sozial isoliertes Lebewesen eigentlich.
Ja, aber können die dann nicht einfache Menschen entführen? Also warum müssen die sich da modifizieren und quasi unter den Menschen wandeln? Weil die können doch einfach, wie sie die ganzen...
Mit der fliegenden Untertasse
Wir kennen alle die Entführungsgeschichten, genau.
Ja. Ja, ich weiß nicht, da musst du den Autor fragen, warum der das so gemacht hat.
Das erscheint mir gerade jetzt ein wenig kompliziert.
Er wollte halt einfach unsichtbare Aliens, die keiner bemerkt.
Okay, weil ich meine, wir tun uns auch nicht als Kühe oder so modifizieren und dann sozusagen die Kuhherde dann irgendwie schleichen,
richtig,
damit wir
ja,
dann
ja.
Zum Fleisch kommen. Also.
Wir sind schon ziemlich rücksichtslos, gell?
Just saying, ja.
Ja, das ist ein guter Punkt, ja.
Ist mir jetzt gerade nur so aufgefallen, ja. Ja, anyway, nachdem ja das auch mit den Kontakten nicht ganz so einfach ist, hält uns das aber trotzdem als Menschen nicht auf, dass wir Meti betreiben. Kennst du Meti? Also im Gegensatz zu SETI gibt es auch noch Meti, das ist das Messaging Extraterrestrial Intelligence.
Ah, das ist das, wo wir hinaussenden sollen.
Genau, wo wir einen Cosmic Call machen. Das heißt, wir senden aktiv Signale ins All. Also da gab es ja die Arecibo-Botschaft in den 70er Jahren.
Ein mittleres Theater. Weil die das gemacht haben.
Naja, eben, und da gibt es halt so verschiedene Versuche. Also wir haben da jetzt eben einmal wirklich gezielt ein Signal ja auch abgesendet. Geht es auch ein bisschen darum, halt zu schauen, okay, dass das halt eben so lange unterwegs ist. Wird natürlich auch lang dauern, falls wir da eine Antwort bekommen, irgendwann einmal. Aber da gibt es ja dann auch Stimmen, die ja eher sagen, ja, dass wir uns ja still verhalten sollen und lieber nicht so viel Lärm machen sollen. Wer weiß, wie sie uns gesonnen sind, ja, ob sie dann eben uns nicht jagen, aller Predator, oder essen wollen.
Ja, ja, wir schicken da ein Signal raus und sagen, hallo, wir sind leckeres Essen.
Ja, eben, weiß man nicht. Ja. Stephen Hawking war ja da einer von den Stimmen, die ja eher gewarnt hat, Kontakt aufzunehmen. Und dann gibt es andere, die da optimistischer sind. Also Carl Sagan hingegen, der hat ja immer wieder betont, dass er interstellares Reisen so eine große Herausforderung darstellt, dass das dann eigentlich auf jeden Fall eine friedliebende Spezies sein müsste.
Ich kenne das ja auch alles von ihm, aber wenn man jetzt einfach nur unseren Planeten als Beispiel nimmt, ist nicht alles invasiv, bis es auf einen größeren Gegner trifft.
Ja, ich meine, du hast selber Apokalypto angesprochen am Anfang. Da wissen wir eben auch, wie das alles ausgegangen ist. Ja, und ist halt dann die Frage, vielleicht kommt es dann doch zum Survival of the Fittest, wer der Stärkere ist. Man weiß es nicht.
Ja, lass mal uns überraschen. Ich würde es noch gerne erleben.
Ja, ja, ich setze da auf so harmloses, außerirdisches Leben wie in Form von Mikroorganismen, die wir vielleicht sogar in unserem Sonnensystem vielleicht irgendwann einmal finden. Und das ist in meiner schönen wissenschaftlichen Welt alles harmloser und schöner.
Und verträglich.
Ja, genau.
Die machen keine Mutanten aus uns. Und
ja, genau, richtig. Ja. Das ist alles nicht so bedrohlich.
Nein, das wäre dann schon langweilig, oder?
Und so auf Independence Day habe ich keine Lust. Oder Mars Attacks.
Ja, den hätte ich schon. Die kommen ja in Frieden.
Ja, genau. Wir verstehen sie da auch offensichtlich
nicht. Das ist Become in Peace.
Genau, ja. Ja, Mars Attacks auch noch. Das ist jetzt meine letzte Filmempfehlung noch. Den finde ich sehr unterhaltsam. Tim Burton-Film aus den späten 90ern, glaube ich, ja. Ja, also ist im Prinzip, finde ich, eine sehr schöne Zusammenfassung auch diesen ganzen Klischee-Alien-Filmen eigentlich aus den 50er Jahren ein bisschen, wo eben die Marsianer in dem Fall eben auch angreifen und die sind ja wirklich extrem frech und haben eigentlich auch nichts Gutes im Sinn und verarschen eigentlich die Menschheit die ganze Zeit und egal, ob sie jetzt der Präsident oder sonst wer ist. Ja, aber ich finde, der macht einfach Spaß, der Film, und ja, das ist mein Filmtipp jetzt noch für den Sommer. Kann man sich, glaube ich, ganz gut ansehen.
Ja, auf jeden Fall. Der kann nicht alt werden.
Geld, der macht Spaß.
Ja, nein, der parodiert ja schon alte Filme. Ich glaube, der ist ganz zeitlos. Und ja, politisch gesehen ist er jetzt auch nicht so weit weg, weil Jack Nicholson war, glaube ich, der Präsident.
Ja.
Und das war ja lange vor Donald. Hat aber sowas wie ihn auch schon ein bisschen vorweggenommen. Also egal, ob er jetzt kommt oder nicht, Es ist noch ein tagesaktueller Film.
Ja, genau. Dann würde ich sagen, kommen wir auch schon zu einem Ende, oder?
Ja, probieren wir das.
Probieren wir das. Ja. Oder hast du noch irgendwelche Anmerkungen? Möchtest du noch was loswerden? Ja, genau. Was ist jetzt dein schlechtester First Contact? Jetzt haben wir so viele Filme besprochen.
Ich überlege echt schon die ganze Zeit, aber ich finde irgendwie keinen. Ich hätte jetzt fast, die ganze Zeit schwebt vor mir, aber man kann es nicht sagen, es ist tatsächlich vielleicht Contact selbst.
Ihr weißt, so unbefriedigend ist ein bisschen, oder?
Ja, weil er so, also thematisch ist das alles total interessant und richtig, was da drinnen passiert, aber ich weiß nicht, irgendwas stört mich an diesem Film dann doch. Vielleicht, weil er wirklich zu optimistisch und zu zuckersüß am Ende daherkommt und dann doch wieder sehr gleichzeitig um diesen Realismus bemüht ist, und aber trotzdem wieder eine durchaus Hollywood-mäßige Klischeegeschichte macht. Das Mädchen hat seinen Papa verloren und deswegen wird sie Astronomin und dann kommt der Papa am Ende. Also schon sehr kitschig.
Ja, ja, schon.
Das heißt jetzt überhaupt nicht, dass es ein schlechter Film ist.
Nein,
ich empfehle ihn auch gern weiter, aber so was vielleicht den, für mich langfristig den Unterhaltungswert angeht, ist der vielleicht so der, wo ich sage, der letzte von denen, die ich mir jetzt wirklich nochmal anschauen würde. Obwohl, es ist ein guter Film, kann man nicht sagen.
Ja, ja. Ey, nein, ich bin total bei dir. Ich finde auch, dass es ein extrem guter Film ist, aber wenn es jetzt wirklich nur darum, um diesen Aspekt des Erstkontakts geht, finde ich ihn halt ein bisschen unbefriedigend, eben aus das, was aus dem Grund, was ich vorhin schon angesprochen habe, dass es halt dann nachher jetzt nicht so diese große neue Ära eigentlich einläutet, weil es halt dann eben so leise, still und eben nur für sie eigentlich irgendwie stattfindet. Und das finde ich dann irgendwie vergibt er da, glaube ich, ein bisschen
viel. Ja, vielleicht ist es genau das, ja.
Weil sonst ist es ein toller Film, ja.
Und dein schlechtester?
Habe ich jetzt gerade gesagt, ich schließe mich da an, ja.
Du hast ihn so gelobt vorhin.
Ja, na, wieso? Habe ich ja gesagt, er ist eh ein guter Film. Aber eben, das habe ich auch vorhin gesagt, dass mich das auch ein bisschen stört am Ende, dass dann eben das mit dem, sie war eigentlich nicht weg und dann ja, so ein bisschen schon, ja, irgendwas
ich hab, war. Ich habe vorhin ja schon überlegt, ist es sowas wie Critters?
Ah.
Critters 1 oder Critters 2, 3 oder 4, ob das die schlechtesten sind, aber das sind halt schlechte Filme, aber die sind halt
ja,
wieder
geht's
so blöd, dass sie total unterhaltsam sind.
Mir geht es jetzt um diesen Erstkontakt, wie der halt einfach inszeniert ist oder dargestellt ist. Ja. Finde ich, weil es bei Contact finde ich halt ein bisschen enttäuschend. Und da gefällt mir aber eben, um es jetzt zum Anfang wieder zurückzukehren, das finde ich aber bei First Contact, eben beim Star Trek Film, finde ich das aber irgendwie so schön, weil sie dann halt die Jukebox anwerfen und dann der Cochrane kann den Vulkaniergruß nicht machen und gibt ihm dann einfach die Hand und ach komm, wir sind eh alle Freunde. Und es ist so menschlich und gleichzeitig aber eben hat es diesen Star Trek Spirit eben mit diesem Optimismus und da weißt du, sie gehen jetzt in diese neue Zukunft, sie gehen jetzt eben in diese Zukunft, wo die Föderation gegründet wird. Weißt du, was ich meine?
Das, ja, klar. Nein, der hat so dieses...
Und den finde ich eben, der holt mich da komplett
ab. Das ist ab, total positive, optimistische Science-Fiction.
Ja, und das gefällt mir total gut eben, wie da dieser...
Gibt es auch viel zu wenig davon.
Ja, wie diese Szene da einfach auch dargestellt wird, dass da die Vulkane landen. Und das gefällt mir einfach, also das hat so einen schönen Sparkle, finde ich.
Ja, und wie gesagt, bei mir Predator, weil da gibt es großartige Dialoge drinnen, wie If it bleeds, we can kill it. Oder Get to the chopper!
Das ist aber nicht bei Predator.
Welches?
Na, Get to the chopper.
Doch, das ist Predator.
Wirklich?
Ja, okay. Ja.
Okay, gut, ich schaue mir nochmal Predator an.
Aber nur den ersten, vielleicht auch den zweiten, der ist auch ein Guilty Pleasure.
Okay, gut. Okay, dann lassen wir das mit den Guilty Pleasures, beziehungsweise könnt ihr uns eure Guilty Pleasures verraten oder was euer Lieblings-Erstkontakt ist. Bin mir sicher, wir haben wieder irgendwelche Filme komplett außen vor gelassen, die den Erstkontakt wahrscheinlich auf hervorragende Weise darstellen. Wenn euch da ein Film einfällt, lasst es uns gerne wissen. Ihr könnt uns, wie ihr wisst, gerne kontaktieren über unsere E-Mail-Adresse contact@cosmiclatte.at. Wir sind auch auf Social Media erreichbar, also findet uns auf Instagram oder auch auf X, formerly known as Twitter. Ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn euch die Folge gefallen hat. Lasst uns gerne ein Feedback da oder liked uns, empfehlt uns weiter, da haben wir ganz viel davon, wenn die Hörerschaft immer weiter anwächst. Und ihr könnt euch natürlich auch bei uns bedanken in Form einer Spende, gerne über PayPal oder ihr könnt ein Abo abschließen auf Steady und Patreon, da sind wir auch vertreten und da sagen wir dann schon mal Danke. Ja, ansonsten hören wir uns das nächste Mal wieder und werden dann wieder ein ganz tolles Science-Fiction-Thema haben. Hoffe ich doch, oder?
Ja, ein hochinteressantes, was auch immer es sein wird.
Genau, ja. Also dann, bis zum nächsten Mal.
Bis Tschüss. Zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.
wo es ein Blutbad gibt und der eine versucht, den anderen auszurotten. Und wir haben ja da den Stephen Hawking.
Das wollte ich eigentlich zum Schluss aufheben. Das wäre eigentlich so mein Schlussdix gewesen. Ja. Du kommst da gerade voll vorweg.
Dann lösche ich es doch jetzt gleich wieder. Und warte, wo waren wir denn vorher? Lass mich mal die Zeit zurückdrehen. Nein, du musst jetzt irgendwo einen Cut machen.
Ja.
Dann fragen wir einfach